Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Mit dem Fahrrad im Massif Central. Lieber in Frankreich oder Patagonien?
In Frankreich.
Siehst du dich eher als Konzertmanager oder als Projektentwickler?
Als rastlosen, ruhelosen, kreativen Menschen.
Komplize oder Dienstleister?
Komplize.
Frankfurt ist eine Finanzmetropole, die nicht wahnsinnig viel Platz für Subkulturen, urbane Intervention oder Kunst im städtischen Raum bietet. Machen wir einen Szenenwechsel. Bethmannhof, das Gebäude der ältesten Privatbank Deutschlands, fungiert seit Juni 2023 als Melting Pot der Frankfurter Stadtgesellschaft. Kunst und Kultur pulsieren im Zeitgeist. Designbüros treffen auf internationale Architekten, Fankultur auf Hochkultur, Street Art auf klassische Fotografie. Hier kommt vieles zusammen, nicht als temporär gedachte Zwischennutzung, sondern als langfristiges Geschäftsmodell. Wer der Treiber dahinter ist? Florian Jöckel, Chief Executive Officer Massif Central, Projektentwicklung MBH, Initiator des Vogelstrauß Concept Stores, Inhaber der Agentur Guilty 76 und President of Guilty 76 Racing and Guilty 76 Street Guerrilla. Loves Frankfurt, Frequent Traveler, Cycling Ultra. Noch Fragen? Jede Menge. Deshalb treffen wir, Diane Slavic und Eva Herrmann, uns heute mit Florian Jöckel von Massif Central in unserem Podcast.
Ja, und auch von meiner Seite hallo und herzlich willkommen, dass du heute bei uns bist, bei dem Jungen Architecture Talks Podcast. Ich hoffe, wir haben eine gute Zeit.
Guten Morgen und vielen lieben Dank für die Einladung. Das hoffe ich auch mit der guten Zeit.
Du hast gesagt, wir wollen einen Ort schaffen, den es in Frankfurt so noch nicht gibt. Und jetzt dürfen wir unseren Podcast-Zuhörern verraten, dass sowohl Diana als auch ich in Frankfurt einen Teil unserer Jugend, unseres Lebens verbracht haben. Und ich glaube, wir können das für das Massif Central bestätigen. Aber was genau verbirgt sich hinter dem Namen, den wir hier die ganze Zeit nennen?
Wir müssen da ein bisschen ausholen. Im Prinzip ist das Ganze während Corona entstanden. Und zwar kurz vor dem zweiten Lockdown. Mein Freund Sven Seib und mein Freund Joachim Richter, wir saßen zusammen und haben uns überlegt, okay, der Erfahrungswert des ersten Lockdowns war eigentlich schon relativ klar. Es wird das nächste halbe Jahr nicht viel passieren, bis gar nichts. Das heißt, wir hatten zum ersten Mal Zeit. Und zwar Zeit, uns genau mit den Sachen zu beschäftigen, die uns schon über Jahrzehnte beschäftigt haben. Also tatsächlich Fankultur, Sportkultur, ein Ort, an dem das alles abgebildet wird, ein Ort, an dem man seinen Nachnamen abgibt und quasi auch seinen Titel abgibt, ein Ort, an dem man einfach sein kann, wie man gerne wäre. Also eine Utopie quasi. Wir haben uns überlegt, wie sieht ein Ort aus, an dem wir uns gerne aufhalten wollen würden. Und dann haben wir den einfach gebaut. Und zwar für uns erstmal. Es wäre jetzt überheblich, vermessen und vielleicht sogar arrogant zu sagen, dass wir von Anfang an das alles genauso geplant haben, wie es danach gekommen ist. Das haben wir nicht. Also wir haben unsere ganzen Emotionen, unser ganzes Herzblut, auch extrem viel Zeit mit einem ganz kleinen Team in diese Konzeption- und Entwicklungsphase reingeworfen. Und gerade gestern saßen wir wieder zusammen und haben eigentlich festgestellt, im Positiven, dass seit Corona alles anders war und wir seitdem so viel Stress haben, wie wir ihn noch nie hatten. Wir haben uns selbst in den Baukasten geworfen quasi. Also haben wir auch selbst angezettelt, deswegen sind wir auch selber schuld. Wir können jetzt ja auch keine Schuldigen suchen.
Aber positiver Stress, oder? Wenn ich da mal kurz reingreifen kann. Also es ist ja wahnsinnig viel passiert, was toll was bewegt hat.
Es ist eine ganze Menge passiert. Es ist so viel passiert, dass man es tatsächlich nicht zusammenkriegt. Wir wollten eigentlich zum alten Massif schon ein Tagebuch schreiben, was bei uns alles los war, wer alles da war. Wenn ich das jetzt alles erzählen würde, würde es uns keiner glauben. Die würden sagen, okay, die sind völlig verrückt und haben so viel Apfelwein getrunken. Aber hier geht tatsächlich vom Profisportler über Bundesminister, Lokalpolitik, Stadtgesellschaft, Verleger. Also eigentlich tatsächlich das, was wir im Positiven als die demokratische, bürgerliche Mitte der Stadtgesellschaft und auch unserer Republik bezeichnen, geht bei uns ein und aus. Fühlt sich wohl, nutzt den Raum so, wie wir es uns in unseren kühnsten Träumen nicht hätten vorstellen können, nämlich als Begegnungsort, der auch neutral ist. Also wir sind wie die Schweiz, wir sind politisch unabhängig. Also keiner von uns ist Mitglied einer Partei und wir haben auch keinerlei Subventionen bei der Bundesregierung beantragt oder beim Land Hessen, sondern wir haben den Platz geschaffen als Bühne und als Ort, an dem man sich tatsächlich treffen kann. Und dann haben die Besucher für sich auserkoren, dass sie diesen Ort super finden. Weil auch das wäre arrogant und vermessen zu sagen, okay, wir haben von Anfang an gewusst, dass das der Place to be wird und so weiter und so fort. Das kann man nicht wissen. Und da sind wir auch ganz ehrlich. Also wir sind weder eine Werbeagentur noch irgendwas. Wir hauen uns jetzt nicht selbst auf die Schulter und sagen, boah, habt ihr das grandios gemacht. Sondern wir haben einfach was gemacht, was wir machen mussten. Wir waren Getriebene und haben diesen Ort geschaffen.
Jetzt bist du ein bisschen zu bescheiden, weil der erste Ort, den ihr hattet, das war ja eine Zwischennutzung. Beim zweiten Ort habt ihr schon sehr genau entschieden, dass das ein Geschäftsmodell ist und dass ihr das auch in einem sehr viel größeren Maßstab durchzieht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist aber tatsächlich auch dem Ort geschuldet. Also wenn etwas massiv zentral heißt, dann kann es nicht in Fechenheim sein oder am Stadtrand, sondern es muss tatsächlich in der Innenstadt sein. Lustigerweise haben wir dieses Gebäude, in dem wir uns jetzt befinden, also den Bethmannhof, auch schon auf der Uhr gehabt, als wir das erste massiv zentral aufgemacht haben. Das erste massiv zentral war eine Zwischennutzung, die eine relativ kurze Laufzeit hatte. Also das waren 18 Monate. Und dann wurde das schon wieder abgerissen. Also die Realität sagt jetzt tatsächlich, es steht noch. Deswegen machen wir es diesen Sommer auch nochmal auf. One Last Summer. Und zwar einfach als Urban Beer Gardening und so weiter. Das ist jetzt quasi auch der erste Leak, den wir raushauen. Das weiß noch niemand. Eigentlich war aber klar, dass wir da raus müssen. Und eigentlich war sofort klar, okay, was ist denn das für ein Gebäude? Das steht direkt neben dem Römer mitten in der Innenstadt. Es kennt aber so gut wie keiner, weil da so gut wie keiner drin war, weil es tatsächlich die älteste Privatbank Europas ist und dementsprechend auch so genutzt wurde mit Privatkunden und so weiter und so fort. Es war kein öffentlicher Ort. Und das war auch das Spannende daran, aus einer zentralen Immobilie mit 8000 Quadratmetern, wir haben jetzt die Bescheidenheit mal kurz weggelegt, einen Ort zu schaffen, der tatsächlich als Neudefinition funktioniert, mit einem absolut neuen Betriebskonzept, einem Nutzungskonzept, aber auch einem Finanzierungskonzept. Weil das Ding ist 1A Innenstadtlage. Wir zahlen da auch eine sehr, sehr ordentliche Miete, was auch total okay ist. Das ist part of the concept. Das ist das Geschäftsmodell. Wir finanzieren das Ganze dadurch auch und haben aber dadurch aber auch die Sicherheit, dass wir wirklich tun können, was wir tun wollen. Das heißt, wir arbeiten immer noch kuratiert. Wir suchen uns immer noch genau unsere Mieter. Wir bauen nicht ein House of Creativity, in dem dann drei Werbeagenturen, die eigentlich Konkurrenten sind, oder drei Designstudios, die sich nicht leiden können, angesiedelt werden und du hast den ganzen Tag Heckmeck. Das wollten wir gar nicht, sondern wir wollten tatsächlich diese Chance nutzen, aus diesem Ort etwas Besonderes zu machen. Und zwar für uns wieder. Und wir haben mit israelischen Street-Art-Künstlern, mit denen wir schon das alte Massiv gemacht haben, mit Pesch und Gelada, eigentlich machen wir große Fassaden, in dem Fall nicht, weil Bestandsschutz und teilweise auch Denkmalschutz. Das heißt, wir müssen improvisieren. Das heißt, wir haben zum ersten Mal eine Indoor-Mural-Artwork gebaut. Diamond-Kuppel nennen wir das. Wir haben damit auch die Key-DNA-Signature für dieses kühle Foyer gefunden. Die Hauptaufgabe war tatsächlich, da so ein Flair, eine Atmosphäre reinzukriegen. Und das Ganze natürlich in einer alten Bank, die nie dafür vorgesehen war, eine Cantina Social zu sein oder Bistro oder mit einer Urban Library irgendwie 3.500 Suhrkamp-Ersteditionsbücher der Öffentlichkeit zum Lesen zur Verfügung zu stellen, in der Flipper gespielt werden kann, in der Kunst, Kultur, in der Austausch stattfindet, in der man aber auch einfach mal mit Geschäftskunden eine Pasta Arrabbiata essen kann, die sonst eigentlich im Fünf-Sterne-Restaurant zu Hause sind und wo das aber auch funktioniert. Und das war die spannende Challenge und da sind wir auch noch mittendrin.
Also die Pasta war sehr gut an der Stelle.
Das freut mich sehr.
Liebe Grüße nochmal an Dimitri.
Ja, der Dimi zieht das dann auch durch. Man braucht die richtigen Charaktere, weil letztendlich brauchst du einen Koch, der, sagen wir mal, das Rückgrat hat, eine Runde von Gästen, wo jeder eigentlich Panikattacken bekommt, aus Asien, CEO-Level, sie einfach an einen Holztisch zu setzen, mit Besteck in Gläsern in der Mitte. Also wir wissen alle nicht, was er kocht. Jeden Tag um 11.30 Uhr gibt es eine WhatsApp in der Gruppe und dann wird das Essen bekannt gegeben. Das weiß wirklich niemand. Also er verrät es nicht mal mir. Und dann gab es da Penne Arrabbiata und dann stellt er das da einfach allen hin. Oder er stellt es nicht hin, sondern er lässt es abholen. Und das ist das Spannende. Und das ist tatsächlich ein Learning aus dem alten Massiv, weil das bricht natürlich auch die Hierarchien. Die Qualität muss natürlich immer 1A top sein. Das sind dann, also legen wir die Bescheidenheit kurz weg. Das sind dann schon die besten Penne Arrabbiata, die man in Frankfurt bekommen kann. Aber es sind Penne Arrabbiata. Aus einem Shared Plate Teller mit vorgeriebenem Käse und um den Rest muss man sich selbst kümmern. Das funktioniert aber blendend, weil im Positiven wird die Situation aufgebrochen. Die Steifheit fliegt weg. Man kann es gar nicht beschreiben, weil es hat im alten Massiv schon irgendwie funktioniert. Die sind in diese Druckerei reingelaufen und es hat einfach irgendwie funktioniert, dass die Leute entspannter waren. Und im neuen funktioniert es auch. Das ist völlig verrückt.
Du bezeichnest dich ja als Lautsprecher für die Stadt und gleichzeitig als Diplomat. Siehst du das als Widerspruch oder als perfekte Symbiose?
Also ich bezeichne mich selbst als Lautsprecher für die Stadt nicht. Wenn es sein muss, setze ich mich für Gemeinschaftsthemen sehr laut ein und stelle mich da auch in die erste Reihe. Das ist über die Jahre so gewachsen. Man ist in der Stadtgesellschaft, man wird erkannt. Die Stimme hat auch in einer gewissen Art und Weise Gewicht. Da mehr, da weniger, ist auch egal. Das muss man wirklich alles ganz entspannt sehen. Es gibt aber Themen, die mich triggern. Also wie zum Beispiel die Stadtentwicklung. Deswegen machen wir das ja auch. Oder wie zum Beispiel, also der Lärm, Riesenproblem. Wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen wir dafür sorgen, dass man in Deutschland, und zwar nicht nur in Frankfurt, sondern in Deutschland, nach 22 Uhr noch in der Außengastronomie zumindest auf Zimmerlautstärke ein Gläschen Apfelwein oder ein Trollinger trinken darf. Das muss einfach in der Innenstadt möglich sein. Genauso wie möglich sein muss, dass ein Fußballverein um 21.45 Uhr ein Champions-League-Spiel spielt, ohne dass ein Anwohner das Stadion so laut findet. Es ist ein Bundesgesetz, das auf Landesebene anders exekutiert wird und so weiter und so fort. Das sind Bretter, die viele Leute gar nicht angehen, aber das sind dann genau die Sachen, da beginnt es für mich persönlich Spaß zu machen. Da geht es jetzt nicht um Geld oder sowas, sondern es geht tatsächlich um, okay, können wir eine rote Linie, die existenziell ist für alle, können wir die verschieben? Und wenn ich das kann, dann mache ich das auch total gerne, und zwar uneigennützig, sondern für alle. Deswegen auch Diplomat. Ich stelle immer Teams zusammen. Also eigentlich spreche ich immer mit einem Wir. Das ist nicht das königliche Wir, aber alleine kriegt man nichts hin. Ich meine, du kannst der beste Sänger sein ohne einen Schlagzeuger und einen Bassisten und einen Gitarristen, bist du einfach nur ein Sänger. Punkt. Und wenn du das aber zusammenwürfelst, bist du Rage Against the Machine oder die Beastie Boys oder was auch immer. Es funktioniert nur gemeinsam. Und dann hat man Freunde, die nimmt man mit, baut sich Inner Circle auf die man sich auch verlassen kann, und hat dann plötzlich ein Team, ein Kernteam, und das ist nie groß. Und mit diesem Team kann man dann auch tatsächlich Berge versetzen, um jetzt bei Massiv Central zu bleiben. Und jetzt kommt der Diplomat. Für diese Lösungsansätze setze ich mich natürlich dann auch in einem Hinterzimmer mit den jeweils relevanten Menschen zusammen. Also wir haben belastbare Kontakte und Netzwerke und bauen dann eine Interessengemeinschaft, die dann aber tatsächlich auch geräuschlos operiert, um dann, wenn die Grundhausaufgaben gemacht sind, also die Organisation und so weiter und so fort, und dann kann man es plötzlich wieder laut sprechen und alle anderen mit ins Boot nehmen. Und so arbeiten wir eigentlich immer, also projektbezogen, erst leise, wir machen alle unsere Hausaufgaben, wir kündigen erst Sachen an, wenn es wirklich was zu verkünden gibt. Ja, das ist heutzutage so ein bisschen das Problem, die meisten Menschen machen es anders. Die haben eine Idee, machen eine Pressemitteilung und Post, und danach versackert diese Idee und nichts passiert mehr. Und nach 2 Jahren fragt man sich, okay, ja, wo ist denn jetzt eigentlich dieser neue Ort? Ja, der ist immer noch nicht finanziert, weil das Land die Subventionen noch nicht zugeschossen hat. Diese Zeit haben wir gar nicht so lange zu warten und kündigen auch wirklich nur Sachen an, die wir wirklich auch in der Lage sind zu stemmen.
Im Architekturkontext heißt es ganz gerne mal Placemaking, weil man ja irgendwie den Ort neu kodiert. Aber das, was ich jetzt bei dir raushöre, ist ja eher so ein Guerilla-Making.
Ja, das ist schon Placemaking. Wir dürfen nicht so weit weggehen von den gelernten Geschichten, sonst versteht es keiner. Und wenn es dann zu abstrakt wird, kommt auch keiner. Das heißt, man muss es dann schon wieder auf diese 4, 5 Hauptsätze runterbrechen, um es zu erklären. Also, was es für ein Ort ist, für was er steht, für was er nicht steht, um dann tatsächlich es barrierefrei zu bauen, also in den Köpfen. Deswegen machen wir auch kein Name-Dropping. Also, wir haben jetzt keine Wall of Fame, wer bei uns alles zu Gast ist. Die wäre randvoll, würde eh keiner glauben.
Authentizität ist da wieder das Stichwort, ne?
Das Spannende ist ja tatsächlich, ist nicht, wer ist da gewesen, sondern wer kommt wieder. Darum geht. Wir sind Gastgeber, wir haben einen Ort geschaffen, der nur mit einer Frequenz funktioniert, und ich freue mich über jeden Gast, und er muss nicht prominent sein. Also wenn er prominent ist, nennen wir ihn beim Vornamen und sorgen dafür, dass er behandelt wird wie ein normaler Mensch. Das heißt, da kommt dann keiner und sagt, kann ich mein Autogramm von dir haben? Das funktioniert so nicht. Also das haben auch alle bei uns gelernt. Deswegen fühlen sich auch prominentere Leute bei uns wohl, weil sie eben einfach sie selbst sein
können. Und Safe Space haben.
Genau. Und auch respektiert werden. Und darum geht's. Und das ist so die spannende Geschichte.
Das Spannende ist ja, dass du mit dem Blick von außen kommst. Wir kommen aus dem Architekturstädtebautunnel, haben ganz viel Theorie im Hinterkopf, und du kommst einfach aus dem Doing und sagst, hey Freunde, super Idee, aber es funktioniert so nicht. Da muss noch ein bisschen mehr kommen.
Ja, also wir ziehen Sachen relativ schnell durch, weil wir eigentlich aus dem Termingeschäft Rock'n'Roll kommen. Und wenn man mit Ryuichi Sakamoto nach Sydney fliegt und ein Konzert macht oder nach Buenos Aires oder nach Mexiko oder New York oder auch Frankfurt, dann findet dieses Konzert genau an diesem Tag statt. Das ist vollkommen egal, ob wir gut drauf sind, ob wir gegessen haben, ob wir was getrunken haben, ob die Stromversorgung stabil ist. Das interessiert die Leute in dem Publikumsraum überhaupt gar nicht. Die haben ein Ticket gekauft für 20 Uhr und die wollen um 20 Uhr, spätestens 20.15 Uhr, eine Show haben. Was aber auch nicht interessiert ist, die wissen ja gar nicht, wie die Show aussieht. Deswegen kann man immer, man ist in einem permanenten Improvisationsstatus und einem permanenten Kompromiss. Und wenn man in Mexiko ankommt und feststellt, okay, es gibt Sachen, die gehen hier einfach nicht, dann braucht man den Vertrauensvorschuss von seiner eigenen Crew und sagt, okay, Freunde, wir haben jetzt 18 Uhr, wir können uns jetzt hier noch eine Stunde weiter komplett abfacken oder wir machen es jetzt einfach so. Und dann gehen wir gut essen und mit dem Promoter klären wir das später. Es ist eine Verantwortung, die man generell hat. Und dadurch, dass wir alle auf Termingeschäft getrimmt sind, sind wir halt auch extrem schnell. Was ich zum Beispiel auch merke, wenn ich mit unserem Projektentwicklungskollegen, der hat eine andere Uhrzeit als der Rock'n'Roll. Die sind auch schon schnell, aber für mich ist es schon teilweise sehr langsam. Das soll jetzt überhaupt keine Kritik sein, aber sowas nennt man in der Welt Zeitverschiebung. Zeitverschiebung gibt es im Rock'n'Roll auch. Das macht die Sache noch schwieriger, weil das Backoffice zum Beispiel dann, wenn wir in Tokio ein Problem haben, es aus Frankfurt lösen muss. Und da kommen wir wieder zu einem Team. Ein Team funktioniert nur, wenn man in Tokio dann tatsächlich, weil man nur 3 Stunden Schlaf hat, sich hinlegen kann und weiß, man kann sich auf jemand anderen verlassen, dass man morgens aufsteht und sagt, Freunde, morgen um 9 Uhr, wenn wir auschecken, ist die Lösung da. Das ist für mich auch ein Team. So sind wir 6 Leute, mehr sind es nicht, die sich um das ganze Ding kümmern. Also Genehmigungsprozess, das macht Sven Seib hervorragend. Christina Oswald kann man gar nicht, also eigentlich muss man eine eigene Sendung mit ihr machen. Die kann euch mal erklären, was im Hintergrund tatsächlich in so einem Büro hier los ist. Wir haben ziemlich genau heute vor einem Jahr die Keycard bekommen, die erste für dieses Haus, für 8000 Quadratmeter. Jetzt sind 2 Etagen vermietet. Das ist natürlich immer noch eine Baustelle und jeden Tag passiert irgendwas Wildes. Also langweilig wird uns nicht. Aber das ist schon irre, was man in dieser kurzen Zeit zusammengebaut hat. Wenn man das dann wieder nach außen kommuniziert, unter anderem an eine Bundesministerin, die letzte Woche hier war, die schütteln den Kopf, weil sie diesen Speed nicht gewohnt sind.
Für den Besucher ist es ja super, weil wenn ich jetzt, sage ich mal, in 2 Monaten wiederkomme, habe ich ja wieder die Möglichkeit, Neues zu entdecken.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind gerade schon wieder dabei. Wir bauen immer in so Phasen. Jetzt wird quasi der komplette Hof neu gebaut und bespielt und konzipiert. Das ist jetzt alles, wie soll man sagen, spannend. Wobei jetzt also schon der Inner Circle in unserem Team auch sagt, ja, aber jetzt ist ja fast alles durch, ab jetzt wird's ja dann wieder ruhiger. Wir klopfen mal auf Holz, dass es wirklich so ist. Im Moment sind es 18-Stunden-Tage ohne Wochenende.
Wir haben jetzt über Verantwortung und Mitgestaltung geredet. Das klingt extrem spannend bei euch. Gehen wir zu einem anderen Thema. Krise ist mein Trigger. Wenn es heißt, es geht nicht, fange ich erst richtig an. Ist es so bei dir?
Definitiv.
Wie können wir uns das vorstellen? Und woher nimmst du deine Inspiration? Oder würdest du sagen, es ist alles intuitiv?
Die Inspiration nehme ich aus meiner ganzen Lebensgeschichte. Also ich bin 20 Jahre durch die Welt geflogen worden und durfte mit sehr erfolgreichen Künstlern Konzerte veranstalten, betreuen und so weiter und so fort. Wir waren so Short-Term-Touristen, so Visitors. Also Touristen waren wir viel zu kurz da waren. Wir hatten aber den ganz großen Luxus, dass uns immer ein Promoter innerhalb von 2 Stunden seine Lieblingsplätze gezeigt hat. In wenigen Stunden, in denen du dann auch noch ein Konzert gespielt hast und ein bisschen geschlafen, hast du Shopping miterlebt, Kultur, Essen, Trinken, Bar, Clubbing. Wir haben alles gesehen. Und dann den direkten Vergleich gehabt, weil wir direkt in der nächsten Stadt wieder dasselbe gesehen haben. Und dadurch hat man natürlich eine komplett andere Sicht auf Dinge. Man weiß, selbst in der langweiligsten Stadt findet man einen Ort, weil den muss es geben. Das ist so eine Lebenserfahrung, es wird ihn geben. Also selbst in der Provinz findest du den einen coolen Ort. Du musst zwar lange suchen, aber du wirst ihn finden. Und wenn man das Ganze dann noch mit seinen persönlichen Interessen vermischt, bei mir ist es Radsport, Fußball, Musik, Rock'n'Roll, Kunst, Kultur, Design, dann hat man einen Baukasten, den man anwendet für Orte, die einem bei sich fehlen. Mir war das ja früher egal. In Frankfurt, weil ich nie in Frankfurt war. Ich war 200 Tage woanders. Also das soll sich jetzt auch nicht arrogant anhören, aber man hat sich halt in Barcelona getroffen zum Sonar-Festival, weil alle hingeflogen sind und dann hat man schon davor, okay, wir haben da ein Restaurant reserviert. Wir haben quasi überall in der Welt Lieblingsorte gehabt, wo man sich dann immer wieder getroffen hat, weil es haben sich immer wieder in diesen Blasen auf den Festivals, man hat sich dann in Mexico City getroffen und hat da seinen Lieblingsjapaner. Das sind so Sachen, das ist für mich selbstverständlich. Also, dass man sowas hatte. Oder in Reykjavik und New York eh. Aber auch die französischen Städte. Und man hatte dann auch immer die Hotels gesehen und hat immer so den Vibe von einer Stadt eingesaugt. Ist hier zurückgekommen und war ich ganz froh, okay, dass es hier nicht so ist. Dass es ruhig ist und so weiter und so fort. Aber jetzt, dadurch, dass man natürlich auch im Alterungsprozess und im Change-Prozess Und auch seit Corona ist definitiv nichts mehr so, wie es davor war. Also jetzt noch nicht. Also auf diese These lasse ich mich festnageln. Es funktioniert nichts mehr so, wie es 2019 funktioniert hat. Es ist alles schwieriger geworden, härter geworden, teurer geworden. Sachen, über die man sich nie Gedanken gemacht hat, sind jetzt irgendwie tagelange Diskussionsgründe. Damals, als Corona kam, haben wir Frankfurt als die Welt erklärt, weil man da nirgendwo anders hinkam und hatten dann tatsächlich so das Problem, dass wir da operieren können.
Du hast von deinen Erfahrungen aus den letzten Jahren erzählt und den vielen tollen Orten, die du besuchen konntest. Wenn wir jetzt wieder nach Frankfurt zurückgehen und du sagst, du möchtest ein guter Gastgeber sein, was bedeutet das für dich?
Für mich persönlich bedeutet es erstmal, dass es ein Ort ist, an dem sich Leute wohlfühlen. Ein Ort, an dem was Spannendes passiert. Ein Ort, an dem Leute was entdecken können. Und ein Ort, an dem Leute erstmal so sein können, wie sie selbst sind. Wir müssen ihnen nicht erklären, wie man vernünftig isst. Wir sind gar nicht in der Position, ihnen zu sagen, ihr müsst dieses Buch lesen. Oder ihr müsst euch diese Platte anhören. Oder ihr könnt nur diese Art von Musik hören, sonst seid ihr nicht cool und so weiter. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Also das gehört für mich nicht dazu. Wir sind auch kein Szeneort. Ein Ort muss für mich in einer gewissen Art und Weise komplett barrierefrei sein. Das geht schon in den Köpfen los. Das heißt, wenn jemand barfuß kommt, dann hat er auch ein Recht, da zu sein. Gestern ist einer mit Rollerblades in den Laden reingerollt. Der sah aus wie der Bassist von den Toten Hosen. Wir standen da und haben ihn uns angeschaut. Dann sagte er, ich komme aus Berlin. Dann sage ich, ja, so siehst du auch aus. Dann hat er gelacht und am Ende war er irgendwie auch ein Immobilienzwischenentwickler und kommt aus der Musikindustrie. Und ich meine, das hat niemanden gestört. Also ist eigentlich völlig normal, also dass man mit Rollerblades bei uns reinrollt. Und das ist so ein bisschen so ein Wohlfühlort, an dem man tatsächlich Sachen entdeckt, ein Ort, der inspiriert. Und das muss der Ort selbst, das können nicht wir. Also ich kann mich jetzt da nicht jeden Tag hinsetzen und irgendwelche buddhistischen Lesungen halten, Yogakurse veranstalten oder was weiß ich, malen oder auch Ausstellungen kuratieren, eine nach der anderen. Das ist überhaupt gar nicht meine Aufgabe, das kann ich auch gar nicht. Will ich auch überhaupt nicht. Der Ort muss für sich selbst funktionieren und jeder persönlich muss was anderes aus diesem Ort für sich mitnehmen. Und wenn man das geschafft hat, na, dann hat man ein Stück Frankfurt in die Welt transportiert.
Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass das nicht auf Förderung basiert. Man kennt das ja von ganz vielen Projekten. Also ich komme ja aus München und hier ist es auch so, dass jetzt alle möglichen großen Zwischennutzungen noch mit irgendwelchen wilden Förderprogrammen geführt werden, dass sie ein Jahr irgendwie überleben. Und da steckt wahnsinnig viel Herzblut drin. Und wie geht's dann weiter? Jetzt ist meine Frage, ihr habt einen echten Businessplan dahinter. Was unterscheidet also die coolen Dudes von den Szenetrotteln? Wo ist der schmale Grat, auf dem man sich bewegt?
Erstmal würden wir nicht sagen, wir sind coole Dudes und die Szene sind auch keine Trottel. Es ist eigentlich eine komplette betriebswirtschaftliche Analyse. Wenn ich abhängig bin als Gebäude von einem politischen Zuschuss oder von dem Goodwill des Vermieters, und so funktioniert Pop-Up ja immer. Entweder sagt der Vermieter, okay, ich stelle euch das Haus für umsonst zur Verfügung und ihr zahlt noch nicht mal die Nebenkosten, dann siedelt sich da eine gewisse Art von Kreativität an. Und sobald der Vermieter aber dann sagt, okay, aber jetzt ist halt ja schon ein Jahr lang drin, die Nebenkosten für einen Kaufhof sind bei 35.000 Euro im Monat, lass uns mal über die Hälfte davon reden als Refundierung, dann ist das Geschrei groß, dann ist in der Presse, ach, der böse Immobilientyp, und dann ist das Ding zu Ende. So funktioniert es politisch aber auch. Also wenn die Politik die Kosten übernimmt, dann ist es für einen gewissen Zeitraum und danach ist es meistens, das ist halt das Wort nachhaltig, es ist nicht nachhaltig, weil letztendlich muss das Gewerk, dass man unterstützt, und Unterstützung ist wichtig. Also Unterstützung projektbezogen ist wichtig, aber dieses Gewerk, das unterstützt wird, muss irgendwann, das ist wie ein Kind. Ein Kind muss irgendwann ausziehen, studieren, arbeiten, sich selbst versorgen können. Und das muss auch ein Pop-Up oder ein Kickstarter-Projekt. Ein Pop-Up-Projekt muss irgendwann, wenn es erfolgreich ist, ein eigenständiges Ding sein. Da muss das Wort Pop-Up weggeworfen werden. Und dann ist es nur noch das Massiv Central oder der Vogel Strauß oder was auch immer, wie sie alle heißen. Meistens sitzen aber bei diesen Projekten dann irgendwelche Agenturen zwischendrin, die dann dem so lustige Namen geben, das Viertel und hier und da, wie es alles heißen soll, und bauen eine kleine Blase, die aber nicht funktioniert. Und dann ist es ein Jahr lang Talk of Town und danach wird es im Tagesgeschäft aber auslaufen. Also wenn man für ein Projekt gefördert wird und unterstützt wird, dann muss man als Eigenverantwortung aber tatsächlich auch den nächsten Step mitbringen und sagen, okay, wie sieht es aus nach der Förderung? Hat es überhaupt eine Chance? Also man muss jetzt da nicht einen 800-seitigen Businessplan aufstellen und sich von 80 Berateragenturen irgendwelchen Schwachsinn erzählen lassen, sondern man muss einfach sagen, okay, ist das Projekt, das ich machen will, ist das Produkt gut und kann es am Ende überleben? Und erst dann sollte man eine Förderung beantragen. Und erst dann sollte man auch zu einem Immobilienvermieter gehen und sagen, okay, ich habe ja eine gute Idee, weil letztendlich geht es tatsächlich um was viel Wichtigeres. Es geht ja tatsächlich erstmal um die Frequenz an einem Ort, der im Moment tot ist. Das heißt, wir liefern hier, indem wir den Ort bespielen, als allererstes mal einen Mehrwert für Leute, weil es einen neuen Ort gibt. Zweitens sorgen wir für Sauberkeit, dann sorgen wir für Sicherheit, dann sorgen wir hier auch natürlich für Umsatz und zwar auch auf der Besitzerseite. Wir sorgen für Steuern. Ja, es ist ein Unternehmen und das muss man alles in der Uhr haben, bevor man einen Socken-Pop-up in irgendeiner Innenstadt macht. Und da muss man sich tatsächlich überlegen, okay, ist meine Socke so geil, dass die Socke am Ende aus sich heraus alleine funktioniert. Und dann darf man einen Fehler auch nicht machen. Man muss dankbar sein. Wenn man unterstützt wird, darf man am Ende des Projekts nicht sagen, diese Immobilienarschlöcher, die haben mir jetzt irgendwie den Stecker gezogen. Nein, das haben sie nicht. Die wollten einen Teil ihrer Kosten bezahlt haben. So, und übernehmen den Großteil der Kosten immer noch selbst. Das sind keine Immobilienarschlöcher. So, und bei der Stadt ist es genau dasselbe. Man kann nicht sagen, wenn man 2, 3, 4, 5 Jahre gefördert wurde und dann die Förderung wegfällt, ach, diese Stadt, es geht doch gar nicht. Nein, man muss sagen, danke, dass ihr sie bekommen habt. Und danke, dass wir mit euch folgende Projekte machen konnten. Wir zum Beispiel haben jetzt auch im Rahmen der Bespielung des Massiv Central mit der Wirtschaftsförderung, mit der Stefanie Wüst, der Wirtschaftsdezernentin, die hat uns in 2 Projekten sehr stark unterstützt als Kickstarter. Einmal für die Massiv Game Convention. Wir haben eine Gaming-Messe aufbauen können, dank des Supports, die natürlich aber auch bei uns nicht funktioniert als ein temporärer Termin, sondern die übers ganze Jahr wieder kleine Satelliten hat und einmal im Jahr ein Conferencing-System hat. Und dasselbe haben wir mit der Frankfurt Secret, mit Ordershows und Mode, die wir 2-mal im Jahr bauen, plus zusätzlich noch tatsächlich für die Branche Räume zur Verfügung stellen, dass sie quasi im Handelsepizentrum Rhein-Main-Gebiet ihre Kunden betreuen können. Und da sind Sachen, das kann man im Nachhinein dann alles bauen. Da sind wir extrem dankbar, dass wir diesen Support bekommen haben.
Wie kam es dazu, dass ihr jetzt im Sommer dann nochmal die alte Druckerei bespielen könnt?
Also als allererstes habe ich mich mal gefragt, warum steht sie überhaupt noch? Dann kam das Lichter Filmfest Frankfurt, die letztes Jahr quasi die Druckerei abgeschlossen haben. Das war die letzte Veranstaltung. Es ist jetzt wieder im April. Die wollten das im neuen Massiv machen. Im neuen Massiv ist es aber nicht so abbildbar. Also es funktioniert nicht so wie im alten. Dann hatte ich irgendwie, das sind sehr gute Freunde, der Gregor Maria Schubert ist einer der umtriebigsten Filmmenschen der Republik und auch ein sehr guter Freund. Und ich habe mir dann gedacht, okay, bevor wir da jetzt absagen oder einen faulen Kompromiss bauen, fahre ich doch mal wieder in die Eschersheimer Landstraße. Und dann haben wir festgestellt, okay, der Strom ist noch da, das Wasser ist noch angeschlossen, die Toiletten gehen noch, es sieht eigentlich alles super aus. Und dann haben wir den Vermieter angerufen und haben gefragt, okay, wie sieht's denn aus, wann reißt ihr die Bude ab? Dann sagen die nicht vor November. Dann haben wir das Ding einfach wieder zurückgemietet und bespielen es jetzt als zweite Fläche, weil wir daraus ja auch ein Urban Outdoor Museum gemacht haben. Der Hof ist kuratiert bemalt, die Fassade ist von Pesch gemacht. Es ist einfach ein Ort, der viel zu schade ist, um ihn jetzt wirklich einen Sommer lang leer stehen zu lassen. Es kostet uns natürlich noch mehr Zeit, noch mehr Energie, noch mehr Nerven. Vielleicht ist es auch eine dumme Idee, sich 2 so Projekte jetzt ans Bein zu binden. Aber die Entscheidung ist schon gefallen und jetzt machen wir das halt auch noch.
Und sonst wäre es ja auch langweilig, ne?
Nö, und bauen da jetzt auch einen Urban Biergarten rein. Da freue ich mich sehr, weil wir jetzt auch die Autowerkstatt haben zum ersten Mal. Die hatten wir davor nie. Und in die Autowerkstatt bauen wir jetzt einen richtig kleinen privaten Biergarten für 70, 80 Personen rein und versuchen mal, uns zumindest am Freitag zu entspannen in unserem neuen Garage in Biergarten.
Wir sind gespannt.
Ihr seid herzlich eingeladen.
Ja, danke. Wir kommen sehr gerne. Wir nähern uns dem Abschluss unseres Podcasts und da folgt immer eine persönliche Frage. Und ich glaube, wir haben eine ganz passende gefunden für dich. Welche Strecke eines Rennradklassikers würdest du gerne noch mit einem Graffiti versehen?
Wir haben auf allen Klassikerstrecken schon Graffitis angebracht. Es gibt aber tatsächlich ein Projekt, da sind wir auch schon seit 2 Jahren dran. Es ist kein Geheimnis, dass John Degenkolb und ich Freunde sind und ich auch ein riesengroßer Fan von John Degenkolb bin. John hat die Tour de France-Etappe von Paris-Roubaix gewonnen und hat als einziger deutscher Fahrer seinen eigenen Sektor. Das ist die größte Ehre, die man haben kann. Diese Cobblestone, diese Kopfsteinpflaster-Sektoren. Er ist der einzige Deutsche, der einen hat. Und zwar Sektor 17 in Honeng. Und da stehen 2 Silos. Und diese 2 Silos, das wollen wir definitiv machen. Das ist die Challenge, die schon in Arbeit ist. Und da sind wir auch schon mit den Bürgermeistern dieser Orte im Gespräch und fahren jetzt auch wieder hin. Man kennt sich, man schätzt sich, man geht gemeinsam essen und vielleicht bekommen wir die Silos. Und dann machen wir da das Wildeste, was im Radsport-Graffiti jemals gesehen wurde. Das kann ich euch versprechen.
Das glaube ich aufs Wort. Und für all unsere Rennrad-Faszinados, die werden jetzt wahrscheinlich auch genau auf den Moment, wo du sagst, wir haben es fertig, warten und sofort dorthin pilgern. Das ist ja das schwierigste Straßenrennen, ne? Durch den Kopfsteinpflaster. Geht durch Belgien, ne?
Nee, Nordfrankreich. Es geht von Paris nach Roubaix. Und es geht durch Nordfrankreich an der belgischen Grenze entlang. Ist tatsächlich ein identitätsstiftendes Rennen für die ganze Region. Da lebt eine komplette Region, das Nord-Pas-de-Calais, für diesen einen Tag und von diesem einen Tag. Das ist das, was zum Beispiel Sport als Emotion erreichen kann. Das ist Wahnsinn. Ist immer am 1. April-Wochenende.
Also ich kann an dieser Stelle nur sagen, vielen herzlichen Dank für deine inspirierenden Worte. Wir haben so viel gelernt. Das Erste, was ich mitnehme, ist, den Mut zu haben, einfach Dinge zu machen und sich die passenden Leute zu suchen, um das mit denen durchzuziehen und dann einfach weiterhin kreativ bleiben und immer schön locker und noch einen Kessen Spruch auf der Lippe und dann läuft das schon. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst, hier bei uns im Jungen Architecture Talks Podcast. Vielen Dank für deine inspirierenden Worte. Danke, Florian.